Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, laut einem Artikel von Wikipedia wird Folgendes gesagt. Johann der Dritte Sobieski war ein polnischer Aristokrat, Staatsmann, Großhetman und ab 1674 als König von Polen und Großfürst von Litauen der gewählte Herrscher des Staates Polen-Litauen aus dem Adelsgeschlecht der Sobieskis. Im Osmanisch-Polnischen Krieg 1672 bis 76 eroberte das Osmanische Reich das polnische Podolien mit der Hauptfeste Kamienitz Podolski. Diese Eroberung wurde durch König Michaels I. Emissäre im Vorfrieden von Budzsack 1672 anerkannt. Da der polnische Reichstag den Vertrag nicht ratifizierte, setzte sich der Krieg im nächsten Jahr mit unverminderter Härte fort. Sobieski stellte das türkische Heer des Großveziers Köbrülü Fasil Ahmed bei der Festung Hodin und schlug es durch einen Überraschungsangriff der Husarier am 11. November 1673 vernichtend in die Flucht. Die Ukraine wurde weitgehend zurückgewonnen. Nach dem Tode des Königs Michael I. wurde er am 21. Mai 1674 auf den polnischen Thron gewählt. Zur Königsthrone verhalfen ihm auch seine pro-französische Haltung und die Verbindungen, die seine Ehegattin mit dem französischen Königshof innehatte. Sein Gegenspieler war Karl von Lothringen. Nach wechselvollen Kämpfen gegen das Osmanische Reich schloss er 1676 den günstigen Vertrag von Suravno ab. In seinen ersten Regierungsjahren versuchte Jan Sobieski, wichtige Reformen zur Festigung der Königsmacht gegenüber dem Adel durchzusetzen. Er strebte auch eine Allianz mit Frankreich gegen Brandenburg-Preußen an. Das Herzogtum Preußen, das bis zum Vertrag von Oliva 1660 ein polnisches Lehen war, versuchte er zurückzugewinnen und die Macht Polen-Litauens im Baltikum zu festigen. Aufgrund der ablehnenden Haltung Frankreichs nach dem Nordischen Krieg zwischen Schweden und dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm war er gezwungen, seine Politik zu ändern und sich dem Kaiser anzunähern, zumal Ludwig XIV. Am 4. September 1683 hielt er gemeinsam mit Karl V., Herzog von Lothringen, Kriegsrat im hardegischen Schloss Juliusburg im Stetteldorf am Wagram. In der Schlacht am Kahlenberg schlug Jan Sobieski als Befehlshaber von etwa 27.000 königlich-polnischen, 19.000 kaiserlichen, 10.500 bayerischen, 9.000 sächsischen und 9.500 südwestdeutschen Soldaten am 12. September 1683 die osmanische Armee unter Großvezier Kara Mustafa vernichtet. Damit endete das türkische Vordringen nach Mitteleuropa. Sobieski als offizieller Hauptbefehlshaber des Vereinigten Entsatzheeres zog unter dem Jubel der Bevölkerung als Türkenbefreier in Wien ein. Geschwister, Kämpfe auf dieser Erde sind leider unvermeidlich, da die Welt sich in einem tobenden Zustand befindet. Und bei Johann III. Sobieski war es nicht besser, denn zu seiner Zeit hat es einen erbitterten Krieg zwischen ihm und den Osmanen gegeben. Und bei diesem Kampf ging es um die vorherrschende Stellung, die von entscheidendem Ausmaße bedingt war. Hätten nämlich die Osmanen gewonnen, dann hätte es auch einen ganz anderen Verlauf bekommen. Doch das war nicht der vorliegende Kasus, so dass schließlich Sobieski die essentielle Niederlage gegen das Osmanische Reich herbeigeführt hat. Und so konnte er als strahlender Triumphator glänzen. Das zeigt uns auch, dass Auseinandersetzungen einen besseren Ausgangspunkt verschaffen können. Und heute geht es um dasselbe Muster. Aufgrund der Struktur wollen wir nochmals kurz besprechen, was wir letztens gesehen haben, um einen besseren Überblick zu haben. Das letzte Mal in Offenbarung Kapitel 12, die Verse 6 bis 1, die Verse 1 bis 6, haben wir das Verhältnis zwischen der Frau und dem Drachen gesehen. Wir haben betont, dass die begleitete Frau mit der Sonne und dem Mond unter ihren Füßen und den 12 Sternen auf ihrem Haupt die heilsgeschichtliche Gemeinde verkörpert, die vom Alten Testament in das Neue Testament mündet. Die Frau war schwanger und hat in Wehen und Schmerzen der Geburt geschrien, was eine Metapher ist für die jüdische Gemeinde in der Zeit vor Christi Geburt, die der Verfolgung ausgesetzt war. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass die ultimative Quelle dieser Vision sich bereits zur Zeit des Sündenfalls ereignet hat, wo der Hass Satans, der als Drache dargestellt wird, schon präsent gewesen war. Bezüglich dem Drachen konnten wir sehen, dass er groß und feuerrot war. Es sind Attribute, die seinen ungeheuren Einfluss mit Macht und Verderben aufzeigen. Seine 10 Hörner und 7 Kronen verweisen auf seine Herrschaft und falschen Behauptungen der Autorität. Dass sein Schwanz den dritten Teil der Sterne des Himmels auf die Erde geworfen hat, wurde als begrenzter Schaden auf das geistliche Israel dargelegt. In weiterer Folge ist der Drache vor der Frau gestanden, die gebären sollte, um das Kind zu verschlingen, sobald sie geboren hätte. Dieses Kind, das männlich ist und alle Heidenvölker mit eisernem Stab weihen wird, ist zweifelsohne Christus selbst. Daraufhin ist die Frau nach der Geburt in die Wüste geflohen, wo Gott für sie einen Ort bereitet hat, um sie dort 1260 Tage lang zu ernähren. Dabei wurde dies biblisch eindeutig belegt und die sorgfältige Exegese kann man sich im Detail anschauen. Das ist also die Ausgangslage, die es zu beachten gilt. So wollen wir nun unseren heutigen Predigtext heranziehen, und zwar Offenbarung Kapitel 12, die Verse 7 bis zum ersten Teil von Vers 12, wo es heißt: Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen, und der Drache und seine Engel kämpften, aber sie siegten nicht, und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel, und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen, und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus, denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden, um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen, und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr darin wohnt. Die Verse 7 bis 10 beschreiben uns den Kampf im Himmel und deren Resultat. Vers 7 beginnt damit, dass darauf folgend, was wir bisher gesehen haben, ein Kampf im Himmel zwischen Michael und seinen Engeln gegen den Drachen und seinen Engeln entstanden ist. Nicht, dass es uns entgeht, aber dieser Feind ist in der himmlischen Sphäre. Wozu aber dieser Konflikt in dieser speziellen Region? Der Kampf ist deshalb präsent, da er in Verbindung mit der Frau und dem Kind steht. Mit anderen Worten ist es eine Sache, die Christus anbelangt. Und diese Konfrontation wird aufgrund dessen im Himmel ausgetragen. Aber die Erzählung von der Flucht der Frau in die Wüste wird unterbrochen, damit dieser Abschnitt eingefügt werden kann. Brüder und Schwestern, es ist dem Satan und seinen Engeln nicht per se ein normaler Themenbereich, sondern es geht um die dirigierende Position in der kosmischen Region, beziehungsweise der ganzen Welt. Schauen wir doch. Das Kind wurde nach der Inkarnation und der Auferstehung in den Himmel entrückt, wo der Thron Gottes ist. Und dadurch wird die offizielle Deklaration zementiert, wer tatsächlich in der höchsten Sphäre als Sieger anerkannt wird. Und sein Sieg ist über die Macht des Drachen errungen. Nicht nur als Erstplatzierter ist davon die Rede, sondern auch als rechtmäßiger König. Satan würde gerne diesen Platz einnehmen, doch er steht ihm nicht einmal im Ansatz zu. Die Realität ist eine ganz andere und sie kommt dadurch zum Ausdruck, dass der Herr Jesus der glorreiche Fürst ist, der herausragende Gebieter, der ehrwürdige Thronende. Dass diese Fakten einen Kampf in der anderen Dimension beinhalten, ist die logische Konsequenz. Und der Drache tobt, wütet und spuckt Feuer. Das war auch der Grund, warum er das Kind bei der Geburt verschlingen wollte. Denn er weiß aus den Prophezeiungen des Alten Testaments, dass dieses Kind zum Regenten des gesamten Universums emporgehoben würde. Und das mit unbestrittener Führung. Er ist nicht umsonst vor der Frau gestanden, um seinen listigen Plan durchzusetzen, der ihm letztlich misslungen ist. Was wir auch nicht übersehen sollten, ist, dass diese Schlacht zwischen Michael und seinem Herr einerseits sowie dem Drachen und seinem Herr andererseits stattfindet. Das bedeutet, dass Satan nicht alleine agiert, sondern ihm haben sich andere Engel angeschlossen und so beteiligen sie sich an der Rebellion gegenüber Gott. Auch sie haben ihre erhabene Stellung verloren und sich von Gottes Gesicht abgewandt. Sie identifizieren sich mit den dunklen Intentionen der alten Schlange, töten, lügen und verderben. Und dieser Vers 7 ist auch ein unausweichlicher Beleg dafür, dass der Drittel der Sterne, die Satan hinabgeworfen hat, nicht die bösen Engel sind, die sich zu diesem Zeitpunkt noch immer im Himmel befinden. Es ist auch logisch nachvollziehbar, dass der Teufel seine Mitstreiter nicht aus dem Himmel räumt und er sich dadurch radikal schwächt. Was nun die genaue Anzahl der gefallenen Engel sind, wird uns nicht mitgeteilt und wir sollten in Anbetracht der Tatsache keine Spekulationen aufstellen. Im Gegensatz dazu haben die Engel, die Michael angehören, ihre würdige Stellung vor Gott bewahrt. Sie sind standhaft geblieben, haben eine reine Weste bewahrt und unbeirrt ihre Loyalität demonstriert. Und es ist interessant zu bemerken, dass zwei Fürsten sich gegenüberstehen, Michael und der Drache. Vielleicht fragt sich jemand an dieser Stelle, warum es ausgerechnet Michael ist. Das hat damit zu tun, dass Michael von Gott besonders für sein Volk positioniert wurde. Lasst uns doch blicken auf Daniel Kapitel 12, Vers 1. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Wir sehen also, wer für das geistliche Israel gesetzt ist. Und was Daniel im Alten Testament festgestellt hat, wird von Johannes gleichfalls aufgegriffen und schließt die Bundesleute des Neuen Testaments ein. Ebenso sei hier mit aller Deutlichkeit betont, dass der Fürst Michael nicht mit Christus gleichgesetzt werden darf, so wie einige postulieren. Er ist in der Tat ein sehr mächtiger und gottesfürchtiger Engel, aber der sich wie alle anderen Geschöpfe dem Christus beugen muss und nicht angeredet werden darf. Und nochmals, die Heilige Schrift kennt nur zwei Engel mit Namen, und zwar Gabriel und Michael. Ein Uriel oder andere Engel, die mit Namen außerhalb der Bibel auftauchen, haben einen esoterischen Hintergrund und müssen biblisch verworfen werden. Es wurde jedoch nicht ausgeschlossen, dass es einen Engel mit einem anderen Namen gibt. Doch halten wir fest, was uns in begrenzter und vollkommener Weise in Gottes Wort geschrieben wurde. Des Weiteren sehen wir in Vers 8, dass der Rachefeldzug Satans und seiner Engel gescheitert ist. Und so wurde ihre Stätte nicht mehr im Himmel gefunden. Diese Phrase erinnert uns an die Schilderung in Daniel Kapitel 12, Vers 35. Und da hat Daniel diese Wahrheit konstatiert. Da wurden Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold miteinander zermalt. Und sie wurden wie Spreu auf den Sommertennen und der Wind verwehte sie, sodass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Das Wort Stätte meint im Griechischen eine Lage bzw. einen Aufenthaltsbereich, in dem sich der Teufel und seine Engel befinden. Daraus dürfen wir nicht schlussfolgern, dass die Bosheit in den himmlischen Regionen, die in Epheser Kapitel 6, Vers 12 zitiert wird, nicht mehr aktiv ist. Es bedeutet lediglich in unserem Fall, dass das niederträchtige Gefüge Satans und seiner Engel nicht Bestand haben konnte. Anders ausgedrückt. Sie konnten sich nicht mit ihrem Vorhaben durchsetzen. Sie mussten ihre desaströse Niederlage mit ihren eigenen Augen erfahren. Der Sieg über die satanischen Geister, die auch die himmlischen Repräsentanten der gottlosen Völker sind, wird hier formell ins Rampenlicht gerückt. Vers 9 bestätigt auch diese Ansicht, da der mächtige Drache niedergeworfen wurde. Er wird mit seinen Engeln auf die Erde hinabgeworfen. Und so erlebt der Drache dieselbe Erniedrigung, die er dem dritten Teil der Sterne zugefügt hat. Die gleiche Schande erfährt er an seinem eigenen Wesen. Die bittere Schmach muss er höchstpersönlich mit seinen Genossen hinnehmen. Addieren wird er in Vers 9 mit vier Namen gekennzeichnet. Drache, alte Schlange, Teufel und Satan. Die Schlange war sein erster Name in der Heiligen Schrift, die in 1. Mose Kapitel 3, Vers 1 auftaucht. Das besondere Merkmal dieses Namens ist die List. Der Name Teufel wird im Griechischen mit Diabolos angegeben und es bezeichnet die Rolle des Durcheinanderbringers. Bei dem Namen Satan liegt die Betonung auf dem Ankläger und der Drache ist im apokalyptischen Gebrauch im Neuen Testament zu finden. Wir haben also eine kontinuierliche Linie vom ersten Buch Mose bis zum letzten Buch der Offenbarung aufgezeichnet. Und es ist er, der den ganzen Erdkreis verführt. Es ist der eine und derselbe Feind, der uns immer wieder in die Quere kommt. Und daran hat sich zu Beginn der Schöpfung bis heute nichts geändert. Folglich erklären die Verse 7 bis 9 das himmlische Gegenstück zu Christi Sieg am Kreuz und seiner Auferstehung und Himmelfahrt. Das heißt, Christi Tod und Auferstehung sowie der Beginn seiner Herrschaft spiegeln sich unmittelbar im Himmel in der Niederlage des Teufels und seiner Herrscher durch Michael und seine Engel wider. Michaels Wirken im Himmel, der hier als Repräsentanten Christi handelt, war eine direkte und unausweichliche Folge. Diese Argumentation wird dadurch bestärkt, was der Herr Jesus in Johannes Kapitel 12 in den Versen 31 bis 32 angekündigt hat. Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Es ist der Sturz des Bösen durch Christus, der Todesstoß, den der Herr des Lebens demjenigen versetzt hat, der die Macht über den Tod gehabt hat. Es ist der Sieg von Bethlehem, Golgatha und dem Olivenberg, der gefeiert wird und dessen Auswirkungen über den Bereich des Sichtbaren hinausgehen. In Vers 10 wird uns geschildert, dass Johannes daraufhin eine laute Stimme im Himmel gehört hat. Die laute Stimme steht im Kontext für die amtliche Verlautbarung der glorreichen Errungenschaft. Denn das Heil ist gekommen und die Macht und das Reich Gottes und die Herrschaft seines Christus. Dies führt uns heute zu unserem ersten Anwendungspunkt. Der Absturz des Drachen feiert die triumphale Errungenschaft. Was wir hier erleben, sind Machtzuschreibungen an Gott und das Lamm. Das Heil ist ein Synonym für die Errettung. Die Erlösung Gottes ist ein Akt, der nur von Jahwe ausgehen kann. Eine andere Bezeichnung für Macht ist die Leistungsfähigkeit. Der Initiator des ganzen Geschehens sind dem allmächtigen Gott zuzuschreiben. Und das Reich meint das Herrschaftsgebiet, in dem El Shaddai souverän regiert. Dabei ist die Herrschaft seines Christus inbegriffen, der Anteil mit dem Vater hat. All diese Bekenntnisse werden zeremoniell eingeführt und feiern die triumphale Anerkenntnis, die durch die Niederlage und Vertreibung des rebellischen Drachen bestätigt wurde. Was für ein wundervolles Erlebnis! Ohne Gottes Eingreifen wäre dies nicht möglich gewesen. Ohne sein Tun müssen wir weiterhin auf ein erfolgloses Ende blicken. Ohne sein Wirken gäbe es nur ein hoffnungsloses Dilemma. Und das ist in der Tat ein Freudenfest, wo sich Christen dieser Realität bewusst sein dürfen. Denn Vers 10 ist nicht bloß eine Vorwegnahme des zukünftigen Reiches, sondern zelebriert diese bereits bestehende Wahrheit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Christi. Beim nächsten Mal werden wir die Schlussfolgerung des Drachen sehen, die sich in der Verfolgung der Frauen zeigt. Damit steht unsere Auslegung in absoluter Konformität mit den Versen 13 bis 17, dass es sich auch um die Gemeindezeit handelt. In unserer Gegenwart gilt für uns, dass der Drache bereits besiegt ist, auch wenn er weiterhin sein Unwesen treibt. Seine Stätte im Himmel hat überhaupt keine Präsenz, geschweige denn ein Fundament. Er ist gebrandmarkt worden, dass er dem erhöhten Christus unterlegen ist. Brachial hinabgestürzt auf Erden ist seine jetzige Gegebenheit. Wir können aufgrund dessen denselben Hymnus wiederholen, dass die Erlösung und die Macht und das Reich Gottes und die Herrschaft seines Christus gekommen sind. Viele Menschen halten bestimmte Feste in einem Jahr. Aber was ist mit diesem bahnbrechenden Durchbruch, dass das Wort Fleisch geworden war, das hingeschlachtete Lamm, das sich freiwillig in den Tod gegeben hat, die kraftvolle Auferstehung am dritten Tage, die sichtbare Emporhebung zur Rechten Gottes? Dagegen ist die Relativitätstheorie von Albert Einstein ein winziges Geschehen. Auch der maßgebliche Beitrag von Tim Berners-Lee zum World Wide Web, die Erfindung des modernen Buchdrucks durch Johannes Gutenberg, sie sind zwar in den Augen der Welt große Spektakel und dennoch vergängliche Vorkommnisse, die keinen immerwährenden Charakter besitzen. Und das Schlimme daran ist, dass die Ungläubigen total von dieser Botschaft distanziert sind, denn sie können sich nicht auf diese Wahrheit berufen. Für sie schaut die momentane Lage sehr erschreckend aus. In Venezuela, Iran oder der Ukraine sind Spannungen trauriger Form zu sehen. Deutschlands Aufrüstung signalisiert eine beängstigende Sprache. Ja, für die Gottlosen scheint es so, als wäre Gott nicht existent und der Satan in Form der Weltpolitik ein unbestrittener Fürst. Für sie droht die Welt in einem absoluten Kollaps zu versinken. Der Gegensatz zu den Christen ist verheerend. Und wenn hier steht, dass der Verkläger unserer Brüder hinabgestürzt wurde, dann meint es, dass er keinen Anspruch seiner tagtäglichen Anschuldigungen hat, weil unser Herr Jesus Christus für die Seinen spricht. Denn der Herr ist der Gerechte und der Anwalt der Heiligen. Wir kommen nun zu unserem zweiten Anwendungspunkt. Der Absturz des Drachen hebt Gottes Gerechtigkeit der Heiligen hervor. Satan kann nichts vor Gott bringen, nur leeres Geschwätz. Der angebliche Dreck, der bestehen soll, wird er bei den Heiligen in Christus nicht finden. Seine falschen Behauptungen sind nur verschwendete Zeit, die er sich hätte sparen können. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1 sagt es prägnant: Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Weiter sehen wir in Römer Kapitel 8, Vers 33: Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Ist das uns überhaupt im Klaren, was das bedeutet? Satans Aufgabe war es schon immer, die Heiligen anzuklagen. Wisst ihr noch, was der Teufel damals zu Gott bezüglich Hiob gesagt hat? In Hiob Kapitel 1, die Verse 9 bis 11, meint Satan: Ist Hiob umsonst Gottes fürchtig? Hast du nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und seine Herden breiten sich im Land aus. Aber strecke doch einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Lass sehen, ob er dir dann nicht ins Angesicht absagen wird. Und schau mir, in der Anklage Satans schwingt auch die Behauptung, dass Gottes Charakter verdorben sei. Doch der Teufel liegt in bestimmten Fällen mit seinen Anklagen auch nicht falsch, da die Strafe für die Sünde den geistlichen Tod zur Folge hat. Und bis zum Tod Christi hat es so ausgeschaut, als wäre der Teufel im Recht, da Gott alle gläubigen Verstorbenen in seine rettende Gegenwart aufgenommen hat ohne sie für ihre Sünden zu bestrafen. Aber das hat damit zu tun, dass er die gerechte Strafe für unsere Sünden hinausgezögert hat. Römer Kapitel 3, Vers 25 beweist es uns. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. In diesem Sinn hat Satan anklagen können. Doch die Motivation seiner Anklagen basiert nicht auf wohlwollender Wahrheit, denn die Sünden, deren er anklagte, für die er die Menschen bestrafen wollte, waren durch Täuschungen und Hass motiviert. Das ist auch ein Punkt, warum in Vers 9 und 10 die Rolle des Verführers und des Verklägers herangezogen werden. Jetzt ist es ihm nicht mehr gestattet, da Christus den Preis bezahlt hat. Die schließt alle vom Alten Testament und Neuen Testament mit ein, da für alle der gerechte Zorn Gottes auf das stellvertretende und makellose Lamm übertragen wurde. Und das ist auch einer der Gründe, warum er von seiner Stätte hinabgeworfen wurde, da die Grundlage der Rechtsprechung Gottes bezüglich der Anschuldigungen nicht mehr besteht. Geschwister, hören wir in Betracht der Tatsache nicht auf die Stimme Satans, wenn er uns einreden möchte, dass wir schuldig vor Gott sind. Das entspricht nicht der Wahrheit, denn wenn wir in Christus wandeln, sind wir eine reine Kreatur. Verpassen wir das nicht. Der Sturz Satans ist im Zusammenhang mit der neuen Schöpfung. Er kann daher nicht das attackieren, was bereits dem vollkommenen Standard entspricht. Es gibt nämlich andere Gläubige, die sich nicht dessen bewusst sind. Und dadurch machen sie sich angreifbar. Sie befinden sich nicht in der klaren Gesinnung, dass sie nicht der Anklage bezichtigt werden können. Sie glauben, dass sie nicht würdig sind und verhalten sich in einem Zustand wie vor der Bekehrung. Und falls du jemand bist, der sich mit diesen Gedanken beschäftigt, dann lass mir dir sehr deutlich einbringen, dass du vor Gott gerecht gesprochen bist. Und diese Rechtsprechung geht mit dem aufrichtigen Glauben einher. Und wenn das auf dich zutrifft, dann kann man dich nicht vor dem Richterstuhl positionieren. So sollst auch du in dieser Sache stark marschieren, bewusst leben und es in die Tat umsetzen. Und nachdem wir uns die Verse 7 bis 10 betrachtet haben, welche uns den Kampf im Himmel und deren Resultat beschreiben, zeigen die Verse 11 bis zum ersten Teil von Vers 12 die Sieger und Bewohner des Himmels. Vers 11 gibt uns einen Einblick darüber, dass die Gläubigen im Himmel mit der Auszeichnung als Überwinder angegeben werden. Wenn wir es umschreiben, dann liegt der Fokus darauf, dass sie ebenso den Sieg über den Drachen errungen haben. Der dritte und letzte Anwendungspunkt, den wir nun aufgreifen, lautet: Der Absturz des Drachen bezeugt die Überwinder in Christus. Christliche Gewinner sind ebenso an den Sieg Christi beteiligt. Und dabei sind drei Faktoren entscheidend gewesen. Erstens, das Blut des Lammes. Weil der Herr Jesus Christus das Erlösungswerk vollbracht hat, hatten sie die grundlegende Voraussetzung, den Kampf zu gewinnen. Wer nämlich nicht reingewaschen ist, muss sich der Richtigkeit aussetzen, dass er auf verlorenem Posten steht, da er vor Gottes heiligen Maßstab des Verstoßes verurteilt werden muss. Dies trifft nicht auf den Weißbekleideten zu. Offenbarung Kapitel 7, Vers 14 bestärkt jene Wahrheit. Das sind jene, welche aus der großen Drangsal kommen, und sie haben ihre Kleider gewaschen, und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Zweitens, Überwinder sind Personen um des Wortes ihres Zeugnisses willen. Es ist das Zeugnis des Glaubens, das sich zu Christus eisern bekennt. Das Blut des Lammes wäre ohne das Zeugnis der Anhänger Christi eine vergebliche Sache. Nicht umsonst wird es markant in Matthäus Kapitel 10, Vers 32 zitiert. Jeder nun, der sich zu mir bekennt, vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Und dabei ist zu beachten, dass dieses Zeugnis ohne das Vergießen des Blutes unmöglich gewesen wäre. Drittens, sie haben ihr Leben nicht gelebt bis in den Tod. Sie waren bereit, ihren letzten Tropf Blut für Christus hinzugeben. Sie waren bereit, alles aufzugeben, um das endgültige Ziel zu erreichen. Genau mit dieser katastrophalen Welt hatten sie abgeschlossen und der Blick war konzentriert nach vorne gerichtet. Können wir uns noch daran erinnern, was der Herr in Matthäus 10, die Verse 38 bis 39 mit bestimmter Entschlossenheit erwähnt hat? Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Und dieser Vers 11 zeigt auf, dass Christen mit einem festanhaltenden Glauben am Ende als Überwinder des triumphalen Sturzes Satan einzustufen sind, da sie auf der Grundlage Gottes gehandelt haben. Wie zeigt sich das konkret? Indem sie an den Sohn Gottes geglaubt haben, der in diese Welt eingetreten ist, die offene Begleichung erledigt hat, das freistehende Grab leer verlassen hat und die Entrückung zum Höchsten anerkannt haben. Und so teilen sie den Fall Satans mit ihrem Herrn Jesus Christus selbst. Das war insbesondere eine starke Ermutigung für die Drangsal der damaligen Zeit. Denn Christen, die diesen Vers im Kontext untersucht haben, waren mit dieser Realität vertraut. Sie konnten zwar noch nicht von einem letzten Standpunkt sprechen, aber sie durften in dieser Wahrheit stehen. So dürfen auch wir in dieser Wahrheit stehen, egal was gerade in unserem Umfeld passiert. In diesem Vertrauen dürfen wir wissen, dass es nicht nur jetzt geht, sondern auch zukünftig, wenn wir wahrhaftig überwinden. Und wenn wir überwinden, so können wir uns im Nachhinein mit Vers 12 freuen. Der Himmel und dessen Bewohner dürfen fröhlich darüber sein. Der Himmel spricht von der personifizierten Schöpfung. Das ist ein hebräischer Ausdruck, der auch im Psalm 148, Vers 4 auftaucht, wo der Himmel aufgefordert wird, den Himmel zum Loben, den Herrn zu loben. Daher haben wir eine Differenzierung zwischen dem Himmel und dessen Bewohner. Im Grunde genommen war die obere Sphäre von Satans Gegenwart involviert, aber jetzt haben wir eine neue Ausgangslage. So sind wir nun zu unserem Abschluss angelangt, wo wir diese drei Wahrheiten mitnehmen dürfen. Nummer 1. Der Absturz des Drachen feiert die triumphale Errungenschaft. Das Heil ist gekommen und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft unseres Christus. Nummer 2. Der Absturz des Drachen hebt Gottes Gerechtigkeit der Heiligen hervor. Der Verkläger wurde endgültig hinabgestürzt, der die Heiligen Tag und Nacht verklagt hat. Und Nummer 3. Der Absturz des Drachen bezeugt die Überwinder in Christus. Alle Überwinder bezeugen die Wahrheit, dass sie den triumphalen Sturz Satans teilen. Und das nächste Mal befassen wir uns weiter. Mögen wir der Herr Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen.